Herzlich willkommen bei Einzigarztig, dem Podcast nicht nur für Ärztinnen und Ärzte, die selbstbewusst, klar und unbeschwert Beruf, Familie und Freizeit genießen und sich selbst und andere souverän führen möchten. Wir sind Dr. Susanne Löffner und
Dr. Hanna Sturzenhecker, zwei erfahrene Ärzte und Coaches. Und wir unterstützen dich auf deinem ganz persönlichen Berufs- und Lebensweg. Worum geht's bei Einzigarztig? Es geht um Medizin, MedizinerInnen und Menschen.
In der heutigen Folge bin ich alleine, ohne den Henner. Und ich befasse mich mit dem Thema, ich kann mich doch nicht krank melden. Vielleicht kennst du das. Mal nicht zu funktionieren, nicht die Erwartung zu erfüllen, nicht zu können, nicht perfekt zu sein und dazu stehen zu müssen, indem du dich krank meldest. Mir ging es so letzte Woche und darüber möchte ich berichten und ich möchte dir so ein bisschen erzählen, warum uns das so geht, was da so dahinter steckt, warum es nicht wirklich Sinn macht, aber auf der anderen Seite auch nicht ganz so einfach abzustellen ist. Hab ganz viel Spaß! Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigartig. Und es ist so schön, dass du wieder dabei bist und ja, dass du wieder etwas Neues von mir erfahren oder lernen möchtest. Das Thema heute ist, ich kann mich doch nicht krank melden. Letzte Woche war ich krank. Es war kein Corona, es war einfach eine heftige Erkältung. Und die ersten zwei Tage war es noch ganz okay, so Kribbeln in der Nase, bisschen verstopft, bisschen Halsschmerzen. Aber ich war so insgesamt ganz fit. Und am dritten Tag, da kam es dann so richtig. Und mir war klar, Arbeiten ist so nicht wirklich gut und ich habe mich krank gemeldet. Und dann ist das passiert, was ich seit vielen, vielen, vielen Jahren kenne. Ich hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen. Und mir kamen so lauter Gedanken durch den Kopf. Wie soll meine Kollegin das alleine schaffen? Ich habe doch extra einen Patienten für morgen einbestellt, um mit dem noch was Spezielles zu besprechen. Und ja, so dieses, ich werde der nicht gerecht, ich werde den anderen nicht gerecht. Was sollen die denken? Glauben die mir, dass ich wirklich krank bin? Ach, so der ganze Mindfuck, der dann so auftaucht. Ist nichts Neues, kenne ich wirklich gut und ich bin mir relativ sicher, dass du das auch kennst. Und ich habe dann, ich saß den ganzen Tag oder lag den ganzen Tag auf dem Sofa und ich habe dann einen Insta-Post gemacht und habe das da beschrieben, dass ich mich krank gemeldet habe und dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe und ich habe so einen Fragebutton reingemacht, kennst du das auch? Ja, was glaubst du? Natürlich kamen viele Antworten. Zu 1000%. Klar, geht mir auch so. Eine hat geschrieben, dass sie alle anderen nach Hause geschickt hat, aber selber da geblieben ist. Eine, das fand ich auch ganz spannend, die hat geschrieben, naja, sie hat keine Stimme mehr und deswegen geht's ja wirklich nicht. Deswegen fiel es ihr leichter. Das Gleiche hatte ich erst kürzlich von jemand mit Corona gehört. Naja, ich darf mit Corona ja nicht arbeiten. Deswegen muss ich mich ja krank melden. Und plötzlich geht's. Da ist ja nicht so viel schlechtes Gewissen. Und ich fand es einfach mal wieder spannend. Ich weiß von meinen Patientinnen und meinen Patienten, dass das jetzt nicht unbedingt ärztetypisch ist. Also es gibt das durchaus auch in anderen Berufen, aber es ist so ein bisschen persönlichkeitstypisch. Es sind wieder die Menschen, die sehr hilfsbereit sind, die die Selbstfürsorge gern mal in den Hintergrund stellen, die nicht so gut Nein sagen können, aber dafür sehr, sehr gut hier schreien können, wenn irgendjemand Hilfe braucht, die nicht so gern um Hilfe bitten oder nicht gerne abgeben. Also es ist so dieser typische Schlag. Es ist auch so meine Standardklientin tatsächlich. Also ich glaube, fast alle, die irgendwann mal bei mir im Coaching waren, fallen in diese Kategorie. Und deswegen habe ich mir darüber mal wieder so ein bisschen Gedanken gemacht. Das war jetzt nicht das erste Mal, aber es hat mich deshalb wieder ein bisschen beschäftigt. Und die Frage ist ja wirklich, was steckt da eigentlich dahinter? Und ich habe mich wieder erinnert, ich habe ja schon in verschiedenen Häusern gearbeitet, in verschiedenen Abteilungen und ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich weiß noch, ich war in einer Abteilung, in der war Kranksein ein No-Go. Also wenn sich irgendjemand krank gemeldet hat, dann wurde bei den Kollegen getuschelt. Dann wurde genau eruiert, sah der überhaupt gestern schon krank aus oder macht der nur krank und wie schnell kommt er wieder und wie häufig ist er krank. Und da wurde ganz viel drüber debattiert. Und es war so ein dunkles Thema. Der Erfolg war der, dass ich irgendwann mal erlebt habe, dass die gesamte Abteilung mit einem Magen-Darm-Infekt flach lag, was vielleicht daran lag, dass irgendjemand sich nicht rechtzeitig krank gemeldet hat. Könnte ja sein, oder? Und später war ich in einem anderen Haus und da war das nicht so. Wenn jemand krank war, war er halt krank. Und dann wurde überlegt, okay, wie meistern wir den Tag jetzt ohne denjenigen? Und wenn er wieder gesund war, kam er wieder. Und dann war derjenige aber auch wieder bereit, einzuspringen, wenn jemand anderes krank war. Und das hat eigentlich wirklich gut funktioniert. Und genauso habe ich aber auch, ich bin ja jetzt schon relativ lang in diesem Job. Das heißt, ich habe ja so verschiedene Karrieren von Kolleginnen und Kollegen miterleben dürfen und auch so ein bisschen ihre Haltungen, ihre Entwicklungen miterleben dürfen. Und es gibt tatsächlich nicht wenige, die am Anfang so dieses rigoros, ich muss mich da durchbeißen, ich muss da jetzt hin, ich kann doch nicht und ich darf doch auf gar keinen Fall zu Hause bleiben, die dann später irgendwann diese Meinung ziemlich geändert haben, weil sie irgendwann eben nicht mehr konnten. Und das waren die dann irgendwann über Wochen ausgefallen sind oder die plötzlich so eine Scheißegal-Haltung bekommen haben, denen es irgendwann egal war. Das sind auch die Menschen gerne gewesen, die irgendwann Dienst nach Vorschrift gemacht haben. So nach dem Motto, die Wertschätzung kriege ich ja sowieso nicht für das, was ich hier alles leiste. Und das erkennt ja eh niemand an, wie ich mich aufopfere. Also mache ich jetzt einfach gar nichts mehr. Vielleicht magst du dir dazu auch mal meine Folge anhören, vom braven Mädchen zu Pippi Langstrumpf. Denn da geht's ein bisschen darum, wenn wir lange Zeit immer lieb und brav und angepasst und funktionierend sind, dass es dann gerne mal in die Phase übergeht, wo wir einfach keinen Bock mehr haben und wo wir einfach nicht mehr einsehen, dass wir uns aufopfern oder dass wir immer für die anderen da sind, uns selber zurückstellen und irgendwann die Einsicht kommt, ist auch nicht so das, was ich wirklich will. Und dann kommt sehr oft die Wut. Und ob die jetzt wirklich besser ist, sei mal dahingestellt. Ich habe mich auch mal so ein bisschen belesen zu dem Thema. Es gibt da sogar einen Ausdruck dafür, also dieses nicht krank sein wollen oder sich nicht krank melden wollen, das wird als Präsentismus bezeichnet, während dieses eben dann doch krank sein, zu Hause bleiben, dann der Absentismus ist. Und wenn man so die Studien anguckt, dann merkt man, dass dieser Präsentismus gar nicht so viel bringt, wie wir denken. Denn erstens ist es ja so, wenn wir krank arbeiten, dann sind wir ja nicht voll leistungsfähig. Also wir haben beispielsweise ein deutlich höheres Risiko, Fehler zu machen. Und das wollen wir doch eigentlich auch nicht. Also weder für uns noch für unsere Patienten. Und genauso haben wir natürlich das Risiko, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir krank zur Arbeit gehen, dann haben wir das Risiko, dass wir andere anstecken. Und dann ist der Schaden letztendlich größer. Außerdem sind wir auch gar nicht so konzentriert. Also wir arbeiten gar nicht so gut, wie wenn wir gesund sind. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht uns 3, 4, 5 Tage dahin schleppen und nur so mit 50% arbeiten, na, dann könnten wir ja stattdessen auch mal 2 Tage zu Hause bleiben, uns erholen und danach wieder voll funktionsfähig sein. Also wie gesagt, in Studien kommt da gar nicht viel Positives dabei raus. Im Gegenteil, es gibt sogar Daten, dass es ökonomisch gar nicht sinnvoll ist. Also wenn man es wirklich so ein bisschen über einen längeren Zeitraum betrachtet, dann gibt es da gar keinen Gewinn. Und deswegen müssen wir uns doch so ein bisschen fragen, warum machen wir das denn eigentlich? Und ich rede jetzt nicht davon, also bevor jetzt irgendwelche Abteilungsleiter, Chefinnen, Chefs hier jetzt gestellte Nackenhaare kriegen, weil sie denken, oh Gott, die Susanne, die sagt jetzt, jeder soll die ganze Zeit zu Hause bleiben. Nein, natürlich nicht. Es geht mir nicht darum, dass du wegen jedem Zipperlein oder kleinen Befindlichkeitsstörung einen freien Tag machst. Es geht nicht ums Krankmachen, sondern es geht ums Kranksein. Also wirklich, wenn du das Gefühl hast, heute bin ich einfach nicht voll leistungsfähig. Heute bin ich nicht so da, dass ich mit Sicherheit sagen kann, ich mache meinen Job gut. Oder dass es dir so geht, dass du weißt, du musst dich entweder dopen oder du musst mit völlig eingeschränkter Qualität, mit Schmerzen, mit dickem Kopf und so weiter irgendwie den Tag durchstehen. Das ist der Moment, wo es einfach keinen Sinn macht, zur Arbeit zu gehen. Okay, und jetzt hast du das alles gehört und hast vielleicht so ein paar Argumente und denkst, ja, ist irgendwie ja schon schlüssig. Und trotzdem hast du nächstes Mal wieder das schlechte Gewissen. Woher kommt denn das? Und das ist tatsächlich, und da wiederhole ich mich, also ich glaube, das ist sowas, was in allen Folgen irgendwann mal zur Sprache kommt. Dahinter steckt natürlich mal wieder was ganz anderes, was viel, viel Tieferes. Denn diese Begründung, die wir im Kopf haben, so von wegen, der schafft's nicht alleine und ich kann doch nicht und dann geht die Abteilung zugrunde und whatever, das ist doch alles Story. Das ist das, was wir uns selber als Begründung auftischen, um uns vor uns selber recht zu fertigen, warum wir uns dann eben doch hinschleppen. Und der Punkt ist der, dass darunter mal wieder das Thema Anerkennung liegt, das Thema Zugehörigkeit, werde ich abgelehnt, wenn ich krank bin, wird schlecht über mich geredet, wird, was denken die anderen über mich? Also so dieses tiefe Unwohlsein, dass ich vielleicht ja nicht mehr die Zugehörigkeit, wie ich schon gesagt habe, dass ich nicht mehr die Zugehörigkeit kriege, dass ich ausgestoßen werde aus der Gruppe. Und das ist ja so eine archaische Angst. Das ist ja wirklich was uralt ist, weil wir früher, so in der Steinzeit, wir konnten nicht überleben, wenn wir nicht dazugehört haben. Und auch als Säugling sind wir ja 100% abhängig von jemandem, der für uns da ist. Und wenn wir es da nicht schaffen, die Aufmerksamkeit so zu bekommen, dass sich jemand um uns sorgt, dann sterben wir. Also das heißt, dahinter steckt so eine, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, eine Todesangst. Amygdala bimmelt, wenn du jetzt nicht zur Arbeit gehst und wenn die Leute dich nicht mehr mögen, dann wirst du sterben. Hört sich jetzt vielleicht dramatisch an, aber ist tatsächlich so die Reaktion von unserem Nervensystem. Und wie gesagt, einerseits ist das was ganz, ganz Altes. Andererseits hat es aber auch viel mit unserer Prägung zu tun. Was haben wir gelernt als Kinder, als Jugendliche? Wie ist so unsere Entwicklung und unsere Bindung passiert? Also man redet ja auch von Entwicklungs- und Bindungstrauma, wobei ich jetzt hier gar nicht behaupten will, dass jeder von uns traumatisiert ist. Das ist ja auch noch eine Frage des Ausmaßes. Aber trotzdem haben wir wahrscheinlich irgendwann mal gelernt, dass wir einfach sicherer sind, mehr Zuspruch bekommen, wenn wir funktionieren, wenn wir brav das machen, was erwartet wird, wenn wir nicht irgendwie auffallen, aus der Reihe tanzen oder eben mal vielleicht Ärger auf uns ziehen oder Missfallen auf uns ziehen. Und das ist dann zusätzlich zu dieser Urangst, ist das dann auch noch mit verschaltet. Und das klebt quasi neurobiologisch in uns. Also man kann sagen, es sitzt im Nervensystem. Und deswegen fängt unser Unterbewusstes an, Alarm zu schlagen, selbst wenn wir vielleicht kognitiv sagen könnten, ja okay, eigentlich macht es keinen Sinn, dass ich heute arbeiten gehe. Und trotzdem ist innerlich dieses, fühlt sich blöd an, Amygdala klopft. Ganz schön blöd, oder? Und jetzt denkst du vielleicht, na gut, wenn ich das einfach jetzt kapiert habe und verstanden habe, dann mache ich das nächstes Mal anders. Ist nicht ganz so einfach, weil ich habe heute in einem Podcast so einen wunderschönen Vergleich gehört. Da ging es um den Vergleich zwischen unserem Bewusstsein, unserem kognitiven Entscheiden und unserem Nervensystem beziehungsweise den autonomen Reaktionen, oder man kann da auch vom Unbewussten, vom Unterbewusstsein sprechen. Und wenn man die Größe vergleicht, fragt mich nicht, wie man es wirklich berechnet hat, aber wenn man jetzt davon ausgeht, welche Rolle spielt unser kognitives, logisches Denken im Vergleich zu unseren ganzen autonomen Reaktionen. Dann haben wir den Vergleich zwischen einer kleinen Erbse und einem Fußballfeld. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass das Fußballfeld die Macht hat, irgendwas zu steuern, indem es uns Unwohlsein, indem es uns Stress generiert, indem es irgendwie uns innerlich zeigt, dass das jetzt gerade irgendwie nicht stimmig ist, was wir machen, dann ist unser logisches Denken halt wirklich nur die kleine, unbedeutende Erbse daneben. Und deswegen ist es auch so schwer, Verhaltensweisen kognitiv zu ändern. Deswegen ist es so wahnsinnig schwer zu sagen, ja, ich weiß, ich habe da mal was Blödes erlebt und das vergesse ich jetzt einfach und ab jetzt mache ich es anders. Also jeder, der mit irgendwelchen Ängsten zu tun hat, der weiß vielleicht, dass er irgendwann mal ein schlechtes Erlebnis hatte. Und der kann sich jetzt auch sagen, ja gut, aber inzwischen ist doch alles anders. Wir können ja auch sagen, ja gut, als Kind habe ich mich in der Situation vielleicht verloren gefühlt, aber inzwischen bin ich ja erwachsen und ich habe die ganzen Erfahrungen und das ganze Wissen. Und trotzdem schaffen wir es nicht, das einfach abzustellen, weil eben unser autonomes Nervensystem, unser Unbewusstes da so mächtig agiert. Und letztendlich geht es immer um das Thema Sicherheit. Dass wir uns unsicher fühlen, wenn wir sowas machen. Genau, also ganz egal, ob wir uns krank melden oder ob wir irgendwo Kritik an jemand äußern, ob wir unsere Meinung sagen, ob wir vielleicht irgendwas mal nicht perfekt machen oder nicht können. Immer wieder kommt diese Unsicherheit, so Gefahr, es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Ja, und da muss ich jetzt leider sagen, ich habe nicht die schnelle Lösung. Manchmal sitzt das so tief, dass wir tatsächlich es professionell angehen müssen, dass wir wirklich professionelle Hilfe brauchen, weil wir eben selber mit unserer Kognition dagegen nicht ankommen, dass wir neue Techniken lernen müssen. Manchmal müssen wir es auch einfach Schritt für Schritt aufbauen, ausprobieren, neu dazulernen. Und je sicherer wir uns dabei fühlen, desto besser. Also insofern, ich konnte jetzt in meiner Praxis, wo ich weiß, da ist einfach ein tolles Klima, da herrscht Mitgefühl, da sind wir ein Team, da ist mir niemand bös gewillt, da konnte ich das jetzt machen und üben. Und auch wenn dieses kleine restschlechte Gefühl blieb oder das restschlechte Gewissen, habe ich jetzt wieder eine Bewältigungserfahrung gehabt, denn wie gesagt, es ist gar nichts Schlimmes passiert. Sie reden immer noch mit mir, ich bin immer noch angestellt und ich bin nicht gestorben und auch kein anderer ist gestorben. Und so müssen wir es eben Schritt für Schritt ausprobieren. Und ich bin ganz sicher, wenn du dich krank meldest, weil du krank bist, dann wirst du auch diese Erfahrung machen. Also du musst da in gewisser Weise ein bisschen durch. Und genauso ist es mit allen anderen Themen. Du darfst irgendwann mal ausprobieren, dass du irgendwann mal nicht der gleichen Meinung wie jemand bist. Du darfst ausprobieren, dass du nicht immer alles perfekt machen musst. Du darfst ausprobieren, dass du dir mal Hilfe suchst. Und das in kleinen Schritten. Und wie gesagt, falls das doch ein sehr, sehr großes Thema ist, falls sich das so durch alle Lebensbereiche durchzieht, falls du merkst, dass du jetzt bereits drunter leidest, weil du es einfach überhaupt nicht mehr schaffst, Selbstfürsorge zu betreiben, sondern wirklich dich nur noch aufopferst, nur noch funktionierst. Es, ja, dieser Standardsatz, ich bin halt so, nee, bist du nicht, dann brauchst du vielleicht wirklich professionelle Unterstützung. Und dazu kann ich dir wirklich nur raten, weil irgendwann zieht es dir sonst den Stecker und irgendwann bist du dann nicht mehr 2 Tage krank wegen eines Infekts, sondern du fällst ein Jahr aus wegen eines Burnouts. Und ich möchte hier keine Drohkulissen aufbauen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Sondern ich möchte nur so ein bisschen das Bewusstsein schärfen, dass die Sachen veränderbar sind, dass man etwas tun kann, dass es aber nichts ist, was von heute auf morgen geht und wir nicht den Schalter oder das Geheimrezept haben. Und um ganz ehrlich zu sein, es helfen da auch keine B-Vitamine und es helfen da auch keine besonders gesunde Lebensweise. Das ist alles unterstützend, ohne Frage. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Aber das Problem liegt in deinem Nervensystem, in deiner Prägung, in deinen Erfahrungen. Und du darfst da eine neue Sprache lernen. Du darfst da Schritt für Schritt umlernen und zu sehen, es passiert tatsächlich nichts Schlimmes, wenn du auch mal für dich selber einstehst. Und insofern hoffe ich jetzt aber, dass du erstmal gar nicht krank wirst, sondern dass es dir gut geht, dass du gesund bleibst, dass du ein gutes Gefühl für dich selbst kriegst, um dann den Mut zu haben, für dich einzustehen, wenn es wirklich nicht geht. Und das im allerpositivsten Sinne für dich, für deine Abteilung, für deine Patienten, für alle. So, und das war's für heute. Heute habe ich es allein gemacht. Der Henner hat heute keine Zeit. Ich hoffe, es war okay, dass du nur meine Stimme heute gehört hast oder nur mich mit Bild hier siehst. In 2 Wochen sehen oder hören wir uns wieder. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du mir einfach mal eine Rückmeldung, ein Feedback gibst oder wenn du mir vielleicht auch einfach mal schreibst. Also wir beantworten auch wirklich gerne Fragen, gehen auf Themen ein. Ja, also wenn jemand mal ein Thema hat, was er sich wünscht, worüber wir mal reden sollen, also alles her damit. Meine E-Mail-Adresse oder unsere E-Mail-Adresse steht in den Shownotes und ich freue mich wirklich über jeden, von dem ich was sehe oder höre. Alles, alles Liebe, deine Susanne.
Wir freuen uns, dass du in dieser Folge unser Gast warst und hoffen, dass du etwas Neues gelernt oder über dich erfahren hast. Hat dir die Folge gefallen? Lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da oder und sag's weiter. Hat sie dir nicht gefallen, sag's uns.